starten wir heute mal mit unserem Podcast. Etwas anders heute, weil wir sitzen hier zu Hause am Wochenende und dachten uns, wir nehmen jetzt auf jeden Fall noch einen Podcast auf. Und zwar haben wir die Kunden gefragt, was sie sich wünschen, und die haben vermehrt gesagt Patellaluxation, dass wir da mal drüber sprechen sollten. Ja. Deswegen ist das unser Thema heute. Gerade haben wir noch ein bisschen besprochen, was wir so am Wochenende noch machen. Du hast gesagt, dass du noch ein bisschen golfen gehst dieses Wochenende, richtig?
Ja. Habe ich mir mal vorgenommen. Je nachdem, ob wir fertig werden hier.
Ja. Danach kannst du schnurstracks schnell.
Ja. Erstmal gehe ich mit unten raus, ne?
Ja.
Und gucke, ob die Patelle richtig funktionieren.
Ja.
Ja.
Und danach dann ein bisschen golfen.
Ja.
Sehr gut.
Mal gucken.
Ja. Ich mache noch ein bisschen Yoga und gehe noch in die Stadt. Ein paar Besorgungen machen.
Ja.
Nicht, dass das irgendwie interessiert.
Bringst du mir auch was mit? Wahrscheinlich nicht.
Nein.
Gut. Ja, aber jetzt kommen wir doch zum Thema.
Ja, genau. Lass uns loslegen.
Die Kniescheiben.
Ja.
Ja. Ist es schon tatsächlich so, dass das ein lateinischer Begriff ist? Also Patellae. Patelle ist Plural, das sind halt viele. Und die Patella ist die Kniescheibe. Aber dass es tatsächlich so schon gängig ist, dass die interessierten Zuhörer oder Leser diesen Begriff schon kennen. Ne? Also Kniescheibe auf Lateinisch und Luxation. Was heißt das? Also die Kniescheibe ist luxiert, ist daneben. Ne? Ja, das betrifft immer mehr Hunde anscheinend. Es zeigt ja auch das Interesse, was da geäußert wurde. Und wir können nochmal überlegen, wie die überhaupt zustande kommt. Ne? Also der Zustand ist erstmal, dass die Kniescheibenbänder zu locker sind und deswegen eben die Kniescheibe nicht so einen festen Sitz hat. Die läuft auf einem Schlitten, sogenannten Sulcus, auf dem Oberschenkel, also auf dem Oberschenkelknochen, läuft die Kniescheibe gebunden in oben ein Muskelpaket mit Sehnenansatz, dann Kniescheibe und runter bis zur Knochenleiste. Das ist hier am Schienbein. Das ist die Knochenleiste, wo die ansetzt. Ne? Na, Schlitten, auf dem sie läuft, ist der Sulcus. Das ist wie so eine Mulde im Oberschenkelknochen. Und angesetzt ist die Sehne eben an der Knochenleiste. Die heißt Tuberositas tibiae. Auch schon wieder lateinisch. Aber die Leute werden das wissen inzwischen. Ne? Weil das eben als Krankheit so lateinisch anscheinend hauptsächlich beschrieben wird. Ja?
So, das heißt, Patella heißt Kniescheibe?
Das ist die Kniescheibe.
Naja, okay.
Ja. Wenn die jetzt also einfach zu locker ist, das hängt ja an den Bändern, die Kniescheibe selbst kann ja gar nichts dafür.
Mhm.
Ja, seitlich, außen und innen und eben nach unten das große Band, nach oben eben die auch die Bänder, die zur Muskulatur führen.
Ja.
Na, die Kniescheibe kann gar nichts dafür, sondern der ganze Bandapparat ist zu locker. Und dann geht eben die Kniescheibe, wenn das zu locker ist, zu sehr, also zu oft wird die, bringt die raus.
Mhm.
Die springt aus dem...
Nach rechts oder nach links dann?
Meistens nach links, weil eben die Bänder links eher fester sind als die außen.
Mhm.
Und dann wird das außen auch schnell mal überdehnt. Das hängt am Bein einfach, an der Winkelung, wie das Bein ja von der Hüfte aus gebaut ist. Und hauptsächlich springt sie nach innen rüber und dadurch wird natürlich auch der Sulcus beschädigt. Na, wenn die chronisch ist, also zu lange währt, wird richtig der innere Rollkamm, also der innere Rollkamm hier, wird abgerieben, so dass der so flach wird, dass die Kniescheibe eben immer häufiger runtergeht. Dadurch entsteht auch hier seitlich immer wieder eine Zerrung, die zu einer Beschädigung des äußeren Bandes führt, so dass es halt immer schneller geht. Das verhärtet sich, das verdickt sich, der Sulcus wird tiefer und auf der anderen Seite wird das hier immer schwächer. Und das ist eben das Problem der Kniescheibenluxation. So, also letztendlich haben wir, wenn wir die Definition bekommen, meistens geht man ja zum Tierarzt oder Tierärztin und sagt, der zieht zwischendurch das Bein hoch oder hinkt sogar. Auch schon beim jungen Hund. Man wird irgendwann eben die Diagnose Patellaluxation gestellt. Und wohin führt das?
Ja.
Also letztendlich ja auch nicht selten zur Operation. Da gibt es noch verschiedene Arten. Man kann jetzt das Seitenband eben raffen und verstärken, damit das wieder nach außen mehr gezogen wird und läuft. Aber es wird auch sogar so operiert, dass bei starken Graden die Ansatzstelle, die Tuberostas, eben sogar nach außen gesetzt wird. Also dass sie nach außen verlagert wird und damit kleinen Nägelchen fixiert wird, so dass die Zugspannung wieder richtig über den Sulcus läuft.
Ja.
Na? So, vielleicht hilft es dann aber, wenn wir überlegen, wie die überhaupt entsteht. Weil die Besitzer meistens denken, das ist halt in den Genen. Also die Gene sind schuld. Das stimmt auch irgendwo, aber nicht, dass sie schuld sind. Sondern natürlich kann ein Hund jetzt von der Rasse her eher dazu neigen als eine andere Rasse. Das ist ja immer so.
Es ist ja auch so, dass besonders kleine Hunde an Patellaluxationen leiden können.
Ja.
Liegt das dann daran, dass die auch öfter ja einfach durch die Züchtung dann alles kleiner geworden ist und dann vielleicht nicht mehr so ganz passt im Kniegelenk? Oder wie kann man sich das, oder was ist die Erklärung dafür,
dass das besonders leicht? Ja, das könnte man so leicht darstellen. Ich sage jetzt was Komisches. Ich glaube nicht daran.
Okay.
Ja, also ich glaube eher, dass es daran liegt, dass eben kleinere Hunde mehr verwöhnt werden. Ja, also letztendlich doch auch Ernährungsformen und Verwöhnungsformen bekommen, die letztendlich auch die Mitte, also Magen, Milz und so weiter, nicht so unbedingt in der jugendlichen Entwicklung so flexibel und dynamisch gestalten lassen.
Aber es kann ja schon sein, dass, du hast ja gesagt, die Genetik spielt schon irgendwo eine Rolle,
genau.
dass vielleicht dort eher die Veranlagung besteht, einfach durch die Zucht und so weiter. Aber das heißt ja noch nicht, dass der Hund dann trotzdem eine Patellaluxation auf jeden Fall bekommt. Oder dass man dann nichts dagegen machen kann, wenn man merkt, okay, der tendiert dazu, oder?
Genauso ist das. Ne? Man weiß ja zumindest mal, dass sich die erworbenen Eigenschaften wie Magen- und Darmflora-Störungen, also Überlastung des Magen-Darm-Systems, auch über die Gene vererbbar sind. Also bis zu 2-3 Generationen.
Ja.
Das heißt, zumindest mal kann ich so jetzt mal von der Erfahrung auch behaupten, dass da ein gewisser Zusammenhang besteht zwischen Magen-Darm-Kraft und Zusammenspiel und auf der anderen Seite Zustand der Bänder, die ja nicht einfach nur am Knie sind, sondern eben durch den ganzen Körper gehen. Das ist ein gesamtes Bänder- und Fasziensystem. Ja? Ich sage jetzt mal, worauf ich hinaus will. Bei den Hunden, die eine Patellaluxation hatten, haben wir sehr oft festgestellt, dass die schon im Rückenbereich, dort wo das Zwerchfell sitzt, Magen und Milz und Leber aufgehängt sind, mit dem Zwerchfell im Wechselspiel stehen, gerade auf der Magen, dass dort schon die Veränderung der Bänder festzustellen war.
Mhm.
Ja? Also Rückenfaszie, verbunden mit dem Zwerchfell und auch mit der Bauchfaszie, dieses ganze Faszienpaket, was wir die Mitte nennen, die auch durchaus oder besonders beim jungen Hund schon unter Spannung stehen kann, so die dann nach hinten führt und dann eben über den Oberschenkel bis ins Knie bekommt.
Ja.
Und die Chinesen helfen uns da ein bisschen weiter. Sie sagen, nicht nur die Faszien sind miteinander verbunden, sondern sie sagen auch, eher außen im Kniebereich von der Mitte des Körpers auch, also von gesamten Körper und Rücken geht der Magenmeridian eben ins Knie hinein und eher ein bisschen seitlich.
Mhm.
Na, der Milzmeridian, der aber auch dort oben runterkommt, der geht eben eher innen durchs Knie.
Ah, okay.
Also das heißt, zumindest mal wissen die Chinesen ja schon seit sehr langer Zeit, dass die Meridiane nicht einfach nur im Knie eine Beziehung zu den Faszien aufrechterhalten oder aufbauen, sondern dass das mit dem Rücken zusammenhängt. Wir haben
der Magenmeridian verläuft durchs Knie?
Ja, hier, seitlich. Ne?
Ja.
Da ist der Magenmeridian, hier ist der Milzmeridian. Ne? Und ja, und wo geht, da geht ja auch durchs Knie noch der Lebermeridian. Man sagt, die Leber ernährt die Faszien, die Bänder. Ne? Und diese Unterschiede, dass die außen zu weich sind und innen zu hart, das hängt auch dann tatsächlich mit dem Organsystem Leber zusammen. So, jetzt wird es ultra kompliziert. Ganz einfach. Bei den Hunden, die diese Kniescheibenluxation hatten, haben wir fast immer festgestellt, dass die Störung bereits in der Mitte des Körpers, also im Bereich, wo das Zwerchfell ist und in die Mitte der Wirbelsäule, dass dort schon die Störungen festzustellen waren.
Mhm.
Wie kann man das feststellen? Das können die Besitzer selbst auch schon fast machen. Hyperreflexie, also einfach Empfindlichkeit. Wenn man da über die Haare geht, dann zucken die schon. Ne? Aufmerksame Besitzer oder Analysten, die sehen dann, dass der Hund so, ja, manche fangen dann an, entweder Bäuerchen zu machen oder sie schmatzen dann oder sie gucken sich um hier, wo fasst mich der an? Das wird dann meistens interpretiert als Ängstlichkeit, aber die Hunde signalisieren sehr schnell und sehr gut, wenn sie da hinten was stört. Sie lassen sich nicht so gern anfassen und dahinter, hinter der Mitte des Rückens, dann ist auch dann eben oft festzustellen, dass im hinteren Bereich die Faszien nicht so weich sind, also nicht so durchgängig. Ne, man fühlt dann in der Mitte, ja, da ist ein bisschen empfindlich, vielleicht auch sogar ein bisschen erwärmt, kann man durchaus manchmal fühlen und dann nach hinten wird es so ein bisschen härter. Ja? Und wenn man dann einfach den Verlauf der Bänder nachfühlt, dann wird man eben auch erkennen, dass da im Hinterbein eine Asymmetrie besteht. Ne?
Aber ihr macht zusätzlich auch immer natürlich noch ein Röntgen und die Paula, unsere Tierärztin, hat mir immer erzählt, dass sie auch manchmal diesen Schubladentest macht. Da wird irgendwie das Bein so, kann das jetzt nicht richtig erklären, aber...
Ja, also der Schubladentest ist eigentlich mehr für das Kreuzband bestimmt, so, weil das Kreuzband ja so die Verschieblichkeit von Schienbein und Oberschenkel Knochen stabilisiert.
Mhm.
Und wenn das Kreuzband gerissen ist, dann kannst du ganz vorsichtig machen. Ne? Kann man die Schienbein eben ein bisschen nach vorne verlagern.
Ja.
Ne? Ganz, ganz genau, leicht.
Das war auch bei ihr auf die Gelenke bezogen, gar nicht auf die Patella-Luxation.
Ja, aber ich finde das so ein wichtiger Beitrag, weil das ist zwar vom Lateinischen her ein ganz anderer Begriff, aber trotzdem kann man bei der Patella-Luxation feststellen, dass das Knie stabil ist.
Mhm.
Ja? Also, dass da auch keine Schwellungen sind. Aber dass die Kniescheibe locker ist.
Ja.
Das kann man leicht fühlen. Und im schlimmeren Zustand kann man natürlich auch fühlen, dass die abrutscht.
Ja.
Ne? Die Hunde, die ist so eine, ja.
Weißt du übrigens noch, dass deine zweite Tochter Sophie, als sie klein war, auch mal eine Patella-Luxation hatte?
Das weiß ich sehr wohl, ja.
Und da hat nämlich der behandelnde Arzt uns auch geraten, dass, dass man beide Knie operieren sollte.
Ja.
Haben wir aber nicht gemacht.
War tatsächlich so. Ne? Nein, was haben wir gemacht?
Ich weiß gar nicht mehr, was wir da gemacht
haben. Mit Laser bestrahlt.
Ah ja, genau.
Ist tatsächlich, das ist die Wahrheit. Ne? Ja. Ja, und gar nicht so oft. Ne?
Ja.
Wir haben, das ist eben so, wenn man, also das ist eben auch eine Möglichkeit im Frühstadium, ne? Wenn eben das frühzeitig erkennbar ist. Und das sieht man schon bei den ganz jungen Hunden. Dass man dann einfach mal daran denkt, das hängt zumindest mal mit dem Zwerchfell, die Bänder hängen im Zwerchfell, mit dem Rücken und dadurch eben auch mit dem Magen, hauptsächlich mit dem Magen und mit der Milz auch, aber das kann man so schlecht einplanen in die Überlegung. Der Magen ist wichtig.
Mhm.
Ne? Hängt ist ein Paket und da kommt, sagen wir mal, der Ursprung der Energie der Bänder, die zur Kniescheiben führen, her.
Ja.
Ne? Daran kann man ja denken. Gleichzeitig haben die Hunde oft dann so irgendwelche leichten Magenprobleme. Wechselhafte Kotstabilität oder Schmatzen, durchaus nüchterner Geräusche, die auch bei jungen Hunden schon abends oder nachts auftreten können und. So, das heißt, man kann auf jeden Fall daran denken, den Magen mit einzubeziehen und etwas für die Magen-Darm-Gesundheit zu tun.
Ja.
Ne? Dadurch wird der Körper eher in die Lage versetzt, überhaupt auch Nährstoffe aufzunehmen, die wir für die Flexibilität der Bänder brauchen.
Mhm.
Na? So, wenn das funktioniert, also Magen-Darm ist schon mal gut, dann erhöht sich die Aufnahmefähigkeit von Nährstoffen. Und wenn man dann die richtigen Nährstoffe noch dazu gibt, können die halt auch die Bänder festigen und, sagen wir mal, dynamischer gestalten.
Holodyn, Faszienfit, Gelenksupport, solche Vitalstoffe kommen.
Ja, du, für mich ist halt das tatsächlich die pflanzlichen Substanzen eigentlich der Hauptleistungsträger. Ich meine, macht man bei Menschen ja auch.
Ja.
Hyaluron zum Beispiel.
Ja.
Zur, genau. Zur Bänder, Unterstützung.
Ja.
Und dann dazu gehört auch am Rücken die Massage, ne? Die Qigong-Massage ist wirklich sehr schön, weil dann da Besitzer auch jeden Tag was machen können. An der Flexibilität, die vom Rücken herkommt. Oder an der Funktion der Bänder, die vom Rücken herkommen.
Mhm.
Ja? Dann nicht schon, sondern viel Bewegung, damit der Körper elektrische Signale immer wieder bekommt, die auch zu diesem Ziel dienen können.
Und damit die Muskeln auch aufgebaut werden,
genau. Oder?
Und sage ich mal, alles fester gehalten wird und damit auch die Kniescheibe. Und da kann man sicherlich auch gut mit der Tierphysiotherapie dann helfen, ne? Wenn man jetzt Angst hat, was falsch zu machen bei der Bewegung.
Wenn man das so, natürlich den Qigong-Massage kann eigentlich jeder durchführen.
Mhm.
Aber so die richtigen Maßnahmen jetzt, Osteopathie und Physiotherapie, natürlich gibt es da inzwischen Gott sei Dank gut ausgebildete Fachleute. Die kann man dafür natürlich sehr schön einsetzen,
ja,
oder zu Rate ziehen.
Ja.
Ne? Aber ich wollte noch darauf hinweisen, wenn man das im Frühstadium macht, gibt es eben auch die Möglichkeit, also nicht abzuwarten, bis eine Operation notwendig ist.
Ja.
Wenn die Kniescheibe absolut runterfällt und der Sulkus ist zu flach geworden oder die ist sogar festgewachsen, dort geht natürlich nur eine Operation.
Ja. Also es gibt tatsächlich auch Situationen, da muss dann operiert werden.
Ja, klar.
Genau.
Natürlich.
Und da ist es wahrscheinlich dann, gibt es da auch verschiedene OP-Techniken? Gibt es da innovativere?
Ja,
als
es gibt hauptsächlich, also das eine ist die äußere Bandraffung,
ja.
Ja, wo man die ganze Bänder, auch Gelenkkapsel hier, nach enger näht, sodass die Zugspannung wieder korrekt ist. Das zweite ist die Sulkusvertiefung. Das kann man einfach ausfräsen oder etwas tiefer legen,
ja,
damit diese Ränder wieder prägnanter sind. Und das dritte ist das, was ich schon gesagt habe, die Versetzung der Ansatzstelle am Schienbein, dass die ein bisschen nach außen gesetzt wird, damit die Zugspannung wieder in der richtigen Richtung geht.
Ja.
Ja.
Was man allerdings sagen muss, ist, glaube ich, dass so eine OP ist keine Erfolgsgarantie, ohne dass man drumherum die Dinge noch verändert, beziehungsweise danach auch festlegt.
Ja.
Ne? Weil wir haben tatsächlich viele Kunden, die sagen, ah ja, mein Hund hatte eine Patella-Luxations-OP.
Ja.
Und ein paar Monate später wieder die gleichen Symptome.
Ja, in meiner Welt ist das immer, ob du jetzt operierst oder eben flankierende Maßnahmen machst im Frühstadium, zu der ja auch die Laserbestrahlung gehört.
Mhm.
Ja, die Laserbehandlung der Bänder, die dadurch stärker und flexibler werden, aber eben nicht nur am Knie, sondern im ganzen Oberschenkel,
ja,
und eben in der Mitte, was sie jetzt schon angedeutet,
ja,
haben. Na, das ist also auf jeden Fall eine therapeutische gute Möglichkeit, um eben die Bänder in der Form so zu korrigieren, dass der Druck hier wieder ist, dass der Sulkus sich so entsprechend entwickeln kann, also besser entwickeln kann.
Ja. Ja,
das ist das Prinzip. Manche denken ja, das ist so ja oder nein. Stimmt aber nicht. Jedes Gelenk arbeitet. Immer ist Entwicklung da. Ja? Die Leute, die mal ins Lindauer Tal im Schwarzwald fahren können, das ist ja natürlich zu empfehlen. Bei Mutters Lehen, genau, da kann man betrachten, wo Gumpen diese unglaublichen, also diese interessanten Aushöhlungen in den großen Felsen, da sind so richtige Becken entstanden, die sind aber ganz rund.
Ja.
Ne? Die durch Bewegung der Steine, die durch Gletscher bewegt werden, eben entstanden sind. Wenn man da sieht, wie schön diese Fläche entstanden ist, dann kann man verstehen, wie formende Kräfte auf ein Gelenk einwirken kann. Also jedes Gelenk kann sich negativ oder positiv entwickeln, auch in höheren Alter.
Mhm.
Ne? Bedeutet, aus meiner Welt ist es niemals zu empfehlen, nur zu operieren,
ja,
sondern man muss eben die Herkunft auch berücksichtigen. Warum ist das überhaupt so? Ne? Und das dann zusätzlich beeinflussen durch Massage, durch Bewegung, durch Vitalstoffe, durch Magen-Darm-Unterstützung und so weiter, damit überhaupt das richtig abheilen kann,
ja,
und vor allen Dingen, dass die Funktion des Knies hergestellt wird. Es nutzt ja nichts, wir operieren das und dann nachher ein Jahr später kriegt er einen Kreuzbandriss noch dazu. Das Knie muss saniert werden und das geht nur über die inneren Organe und über die Faszien und über die Gesamtzusammenhänge.
Okay.
Jetzt rede ich wie ein Wasserfall.
Nee, so. Ich habe gerade schon überlegt, währenddessen, dass ich diesen Podcast-Link mal auf jeden Fall allen Männern in unserer Skigruppe weiterleiten werde, weil die haben ja alle Knieprobleme.
Ja.
Vielleicht wollen sie ja auch mal was für ihr tun vor dem nächsten Skiurlaub im Dezember.
Das finde ich eine ganz tolle, da muss ich gleich wieder was dazu sagen, aber das ist eine ganz super Idee. Warum? Weil kommen wir ja darüber auch zur Erkenntnis, was ist es überhaupt, das Knie? Ne? Und das Knie besteht nicht nur aus Knorpel und Bändern und es besteht auch aus Wasser, aus Flüssigkeit, aus Zellen und aus Blutgefäßen und. Das sind also sehr viele, aber wir bekommen noch einen besseren Zugang über die Chinesen, dass wir verstehen durch das Knie. Seht, die Chinesen sagen, das Knie ist das Gelenk der Lebensfähigkeit. Ja, es hat die Verbindung zum Erdboden, zur Gravitation, zu unserem Energiefeld, ne? Biomagnetismus. Und durch das Knie laufen Magen, Milz, Leber, Niere und Blasmeridian. Und Blasmeridian ist nicht nur Blase, sondern ist der gesamte Meridian, der bis in den Kopfbereich geht. Ne? Von vorne kommen mehr die Därme, also dreifach Wärme, also Dickdarm, Dünndarm und so weiter. Das ist alles was anderes. Hier Ellbogen. Darüber sprechen wir sicher noch ganz präzise, auch wie der Ellbogen jetzt, sagen wir mal, ernährt wird, wie er funktioniert. Aber beim Knie müssen wir sehen, die lebenswichtigen Organsysteme haben eine energetische Verbindung, nicht nur zur Erde, sondern zum Gesamtkörper. Und wenn wir das verstehen, dann wissen wir, wie wichtig überhaupt das Knie ist.
Ja.
Frühzeitig Sport, Bewegung, Ernährung und so weiter und so weiter. Nicht warten, bis die Arthrose drin ist, sondern eben die Gesamtsysteme, die dazu gehören, die kräftigen und möglichst auch nicht zu stark negativ beeinflussen.
Ja.
Und wenn es so ein Problem ist, wenn man halt mal operiert werden muss, gibt es ja auch alles Mögliche natürlich. Ich bin auch überhaupt nicht dagegen, das gehört alles dazu. Wir haben eine hochentwickelte auch Chirurgie-Gesellschaft, aber die Kombination, die möchte ich auf jeden Fall raten.
Ja.
Und noch besser, die Prophylaxe. Haltet das Knie gesund, das ist viel besser.
Genügend Bewegung von Welpenalter an. Gesunde Ernährung von Welpenalter an und so weiter, gell?
Nicht warten, bis er 7 Monate ist und dann irgendwann und so weiter, sondern frühzeitig mal fühlen und den Hund auch beobachten und vor allen Dingen ein gutes Gesundheitsmanagement haben. Das ist eigentlich die Voraussetzung Nummer 1.
Dann noch eine verantwortungsbewusste Zucht und
natürlich
kann eigentlich nichts mehr schief gehen.
Ein Züchter, wenn das reingerutscht ist, kann ja gar nichts dafür.
Okay.
Aber man sollte niemals jemanden für verantwortlich machen, weil er das ja nicht gezielt macht, sowas.
Ja.
Sondern umgekehrt, die engagierten Züchter arbeiten ja an den Gegenprogrammen.
Ja.
Und dazu gehört eben auch der Stoffwechsel, ganz klar.
Ja.
Na? Also die Züchter, die ich kenne, die kennen auch diese Zusammenhänge und arbeiten dann eben nicht nur an irgendwelchen Genen, sondern auch an den Zusammenhängen.
Ja.
Damit der Körper einfach auch besser funktioniert und diese Informationen dann halt auf die Welpen übertragen werden. Im Grunde ganz einfach.
Du wolltest ja noch auf dem Golfplatz, deswegen würde ich sagen...
Nee, erstmal gehe ich mir nun raus und teste die Patelle, die Kniescheiben, ob die noch richtig funktionieren. Und das ist jetzt die hauptsächliche Aufgabe. Und das andere kommt dann später, je nachdem. Aber auch da brauche ich ja gesunde Kniescheiben.
Genau.
Ja.
Okay. Gut, dann bis zum nächsten Mal.
Ja, ich hoffe, ich habe nicht zu viel jetzt geredet, aber doch. Ja, es ist schrecklich. Irgendwas muss ich auch hingehen haben. Aber
das frage ich schon seit 1993.
Ich hoffe, dass es ein bisschen zur Klarheit beigetragen hat und vor allen Dingen auch, dass neue Fragen aufkommen. Ja, neue Impulse und neue Blickwinkel. Dann wäre ich ja schon voll zufrieden.
Sehr gut. Okay, dann... Das war's. Aus die Maus. Schlusswort.
Aus die Maus. Was ist das? Verrückt.